Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo?
Au, ja, es ist an. Ja. Es ist so leise hier überall noch in den Räumen, deswegen klingt das so laut. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Es gibt ein kleines Missverständnis, weil die Veranstaltung im Internet eine Stunde später angekündigt ist. Deswegen sind wir, glaube ich, noch wenige, vielleicht werden wir mehr. Wir haben auch nur eine halbe Stunde. Aber schön, dass Sie da sind und schön, dass wir Lidija Klasic begrüßen dürfen. Lidija Klasic ist gestern aus Kroatien mit dem Fahrrad, hätte ich beinahe gesagt. Nächstes Mal mit dem Fahrrad. Nein, aber mit dem Auto angereist, eine lange Fahrt durch quasi halb Europa sozusagen, diverse Staaten, die man mittlerweile durchkreuzen muss. Lidija Klasic hat ein wunderschönes Buch geschrieben, was wir jetzt Ihnen vorstellen wollen. Das heißt, noch 172 Tage bis zum Sommer, eine estrische Reise. Das Buch ist sozusagen das zweite Buch, was Sie über Istrien schreiben. Sie haben vor ein paar Jahren schon einen Reiseführer über Istrien geschrieben, der ebenfalls bei Folio erschienen liegt. Vielleicht ein paar Worte zu Ihnen selbst. Sie haben in Zagreb Politik studiert und sind dann Journalistin geworden. Sie sind nach Bonn gegangen, um dort als Auslandskorrespondentin zu arbeiten. Und dann, wie kann man das am nettesten beschreiben, zerfiel dieses Land, in dem Sie groß geworden sind, für das Sie gearbeitet haben. Und Sie gehören zu einer der auch prominenteren Tudjman-Kritikerinnen in den 90er Jahren und sind Ihren Job dann losgeworden. Und haben dann als Korrespondentin weiter für die Deutsche Welle, die NZZ, den Deutschlandfunk gearbeitet. Arbeiten Sie noch als Journalistin oder haben Sie sich aufs Schreiben ganz verlagert?
Jetzt weniger. Ich mache ab und zu noch etwas, aber ganz wenig. Mhm. Es gibt jetzt heute so viele gute Journalisten, die nirgendwo mehr zu schreiben kommen. Also habe ich mich zurückgezogen. Aha. Für Jüngere.
Und wie kam es, dass Sie jetzt aus der Reiseführer ist erschienen, der Reiseführer zu Istrien, das ist schon eine ganze Weile her.
2011.
Ne? Ja. Und warum haben Sie sich entschieden, nochmal ein Buch über Istrien zu machen?
Also, weil es so viele Sachen gibt, dieser Reiseführer war relativ knapp gehalten, müsste so sein, und so blieb es vieles, was ich noch erwähnen möchte. Und das habe ich dann eben hier gemacht.
Es ist eine Art Reiseführer auch, wenn man die Gegend, vielleicht um das zu erklären, Istrien, um das zu erläutern, man sieht es auf diesem wunderschön gestalteten Titel des Buches. Istrien ist eine Halbinsel im Norden Kroatiens und schließt sozusagen von Triest, wo, was man halbwegs weiß noch, wo es ist, als Westeuropäer, sozusagen an und bildet hier wie so eine, fast eine Traubenform. Und hier unten geht es dann weiter an der kroatischen Küste entlang. Es ist ein Buch, was verschiedene Geschichten miteinander verbindet, sehr persönliche Geschichten von ihren Reisen auf der Insel, von ihrem Leben dort, was die verschiedenen Schichten aber auch dieser Halbinsel beschreibt, sowohl was die Bevölkerung anbetrifft, die verschiedenen Eroberungen durch die Jahrhunderte, was das Essen anbetrifft, die verschiedenen Schichten auch dieser Insel, die sehr viel Küste hat, aber auch sehr viel Inland. Wieso ist auf diesem Titel Istrien ein weißer Fleck?
Ja, weil es gehört, das zu entdecken, was es da drinnen eventuell gibt für jeden. Und jeder kann für sich das machen, wie man will eigentlich. Ich habe das auch für mich gemacht, das ja ganz individuell, wie ich das gemacht habe.
Es kommt aber ich dachte ein bisschen, dass es vielleicht darauf anspielt, dass Sie erzählen von einem Restaurantbesitzer, der auf einer Landkarte Kroatien ausgeschnitten hat. Da erzählt er einen Witz.
Das ist ein Künstler gewesen. Ein Künstler hat das so gemacht, weil es waren auch bewegende oder schwierige Zeiten damals. Nach dem Krieg und so weiter, als das Land zerfiel, war das nicht einfach für alle. Es waren nicht alle, auch die das gewollt haben. So. Und er hat praktisch seine künstlerische Vision davor so gemacht, dass er einen Teil des Landes einfach ausgeschnitten hatte.
Jetzt erzählen Sie mal ein bisschen, wie Sie überhaupt nach Istrien kamen, weil geboren sind Sie in Krapina, das ist ein paar Kilometer nördlich von Zagreb, also im Hinterland Kroatiens, ja, in der Hauptstadt. Wie kamen Sie nach Istrien?
Also ich kam, das habe ich auch hier kurz beschrieben, ich kam nach Istrien das waren die 70er Jahre, als das noch in tiefen Sozialismus war alles. Und es war alles bescheiden dort. Es gab natürlich schon Tourismus und so weiter, aber diese kleinen Städtchen im Inland von Istrien, die waren fast verlassen. Die italienische Bevölkerung ist weggegangen, die jugoslawische ist nicht noch ganz dazugekommen. Es waren auch Ruinen da und so weiter und kaum Straßen oder schlechte Straßen, also kaum Industrie. Im Küstenbereich natürlich schon, aber im Inland wenig, auch wenig Weinberge waren ein bisschen verlassen und so weiter. Also es lebte sich dort schwer und trotzdem, wir kamen einfach, es war eine Theatertournee und alles war bescheiden, fast arm, armselig, aber wunderschön, irgendwie total fantastisch, faszinierend. Und seit dieser Zeit bin ich eigentlich Istrien verfallen. Und danach kam ich noch mehrmals, auch in diesen schwierigen 90er Jahren war es ganz schwierig, weil die Touristen blieben ganz aus, obwohl da keine Kriegsgeschehnisse stattfanden in Istrien. Es war total ruhig, man hatte dort keinen Krieg. Aber die Touristen waren nicht da, die Leute haben ihre Ersparnisse verbraucht. Man lebte wieder ziemlich bescheiden. Aber es war wieder wunderschön. Das Wetter war schön, die Leute waren nett, alles, das Essen war gut, also es war wirklich fantastisch. Man konnte damals, wenn man Geld hätte, wirklich für 5000 D-Mark noch damals ein Haus kaufen. Niemand wollte dort was haben. Und dann hat sich das schlagartig so in späten 90ern verändert. Jetzt ist alles übervoll, Tourismus boomt, Leute leben wieder sehr gut. Es ist sehr voll, aber es gibt immer noch Orte, wo es sich wirklich lohnt, hinzufahren, etwas zu entdecken, die wunderschön sind und total unbekannt. Und das habe ich versucht, irgendwie im Buch zu beschreiben und natürlich auch viele einfach ganz persönliche Begegnungen, nette Leute, die dort leben, Leute, die sich praktisch aus Zagreb vielleicht zurückgezogen haben, aber auch viele aus Österreich, aus Deutschland. Es ist ein istrisches Leben, das wenig bekannt ist, was ich zu beschreiben versuchte.
Ja, es ist tatsächlich, wenn man Ihr Buch liest und ein bisschen darüber hinaus auch etwas weiß, ist ein sehr, sehr europäischer Landstrich, weil ja, quasi alle Eroberer, alle Mächte in diesem Europa dort waren, einschließlich der Schriftsteller. Tatsächlich hat sich dort fast alles getroffen oder war mal dort, was Rang und Namen hat in Europa.
Ja, weil meiner Meinung nach fängt Istrien schon bei Opatija an. Also das ist praktisch sofort nach Rijeka, nach Fiume. Und Opatija war
ganz kurz, damit die Leute das ungefähr nachvollziehen. Hier ist Rijeka und hier ungefähr, ja, ist ungefähr Opatija. Hier.
Diese Riviera von Opatija, also das ist schon ab dem Ende 19. Jahrhundert und Anfang 20. ist das so etwa wie eine Riviera von Wien gewesen. Also Leute haben sich dort praktisch getroffen, sehr viele bekannte Leute haben dort ihre Villen gehabt, gebaut und so. Und als es eine Eisenbahnstrecke von Wien bis Rijeka gebaut wurde, dann konnte man das relativ schnell erreichen. Und das war die nächste Möglichkeit, praktisch in einem südlichen Gewässer sich eine Sommerfrische zu machen, sich im Sommer zu vergnügen. Und deswegen sind auch sehr viele Schriftsteller da einfach vorbeigekommen, von, weiß ich nicht, Tschechow bis zum Thomas Mann nach Pula und so weiter, vor dem Reise nach Venedig. also sehr viele. Und was ich hier schreibe, sehr viele waren eigentlich nicht so begeistert, was die Kroaten vielleicht nicht so gerne haben, aber so war es eben. Und die haben das auch festgehalten. Also es gibt auch ein paar Zitate. Zum Beispiel James Joyce hat in Pula gelebt, so ungefähr etwas mehr als 6 Monate. Und er war todunglücklich dort, auch seine Frau Nora. Die konnten das einfach nicht ertragen. Die fanden, es ist eine österreichische Sibirien und so weiter. Also solche Geschichten werden heute gerne verschwiegen, aber ich habe die hier beschrieben.
Sie beschreiben ja auch, wie es gibt eine große Statue von Joyce, es gibt ein Café.
Ja, jetzt, heute natürlich wollen alle Joyce haben. Ja, das ist so.
Bleiben wir bei Pula und bei den Büchern einen Moment noch. Sie erzählen auch von einer ganz besonderen Buchmesse in Pula. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte von Magdalena Wodopia, ja, die diese Messe in den 90er Jahren gegründet hat. Ja, eigentlich.
Also in diese schwierige Zeit. Also das ist eine wunderschöne Buchmesse, viel kleiner als diese hier, aber irgendwie total intim. Sie dauert jetzt mittlerweile mehr als 20 Jahre schon. Und da kommen immer internationale Gäste, aber die findet statt im Dezember. Also das ist eine Zeit, wo es kaum noch Tourismus gibt. Touristen sind da nicht mehr. Und die Puliesen, so nennt man die Einwohner von Pula, lieben diese Messe über alles. Also die sind von morgen bis abend dort. Es gibt dann auch viele Lesungen. Die Bücher kann man kaufen. Und die Leute machen das auch und es kommen auch Schriftsteller und so weiter. Also die ganze Stadt lebt mit dieser Messe. Und diese Magdalena, das ist wirklich eine unglaubliche Frau. Also erstmal ist sie schön und außerdem hatte sie eine Buchhandlung gehabt und dann bekam sie irgendwie eine Idee, also sie hat davon immer geträumt, dass sie eine Buchmesse auch machen könnte und eines Tages hat sie sich einfach entschieden, in diesen schwierigen 90er Jahren, wo es praktisch nichts gab und Leute waren total unglücklich, haben kaum Hoffnung und so und dann hat sie diese Messe aus dem Nichts geschafft und bekam dann erstmal viel Kritik, aber dann irgendwie auch ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Geld und so weiter und so konnte es weitergehen und sie hat auch die Messe so genannt, also Sajam sagt man kroatisch Messe und Sanjam mit einem N noch dazu heißt ich träume und die Messe heißt Sanjam ich träume die Bücher, Sanjam Knige. Und die ist bis jetzt wirklich auch fast die beste, oder ja, stimmt, die beste Messe von Kroatien, die beste Buchmesse. Und die ist jetzt international bekannt. Es kommen alle möglichen Schriftsteller von überall und das läuft wirklich wunderbar weiter. Und die Magdalena führt es auch weiter.
Und um es noch zu ergänzen, das steht auch in Ihrem Buch, was sie auch geschafft hat, ist eine der ersten Orte zu sein, wo sich Schriftsteller aus allen Regionen des ehemaligen...
Ja, das war nicht selbstverständlich in Kroatien, weil, das muss ich sagen, Sie sagten, ich bin eine Tudman-Kritikerin gewesen, das bin ich immer noch. Also ich darf sagen, die Kroaten sind ziemlich nationalistisch, so schön gesagt. Also, Magdalena hat es wirklich als fast die erste geschafft, dass dort auch Schriftsteller aus Belgrad kommen, aus Sarajevo, aus allen Teilen von Ex-Jugoslawien. Und die kommen unglaublich gut miteinander da aus, lesen zusammen, weil es ist die Sprache, die verbindet. Obwohl man versucht, mit allen Mitteln diese Sprache auseinanderzubringen ins Serbische, Kroatische und Bosnische, es ist so, dass die Leute sich in die Wirklichkeit wirklich prächtig verstehen. Die brauchen keine Übersetzer. Und die Magdalena und Leute, die das besuchen, haben gut verstanden, dass es nur ein Vorteil ist, so eine Sprache zu haben und zu teilen.
Kommen wir mal zu den Leuten, die nicht dorthin gereist sind, sondern zu denen, die von dort kommen. Die gibt es natürlich auch. Sie erzählen eine hochinteressante Geschichte, und zwar der Erfinder des Valiums. Kommt tatsächlich aus Istrien, aus Pula.
Es ist so, in diesem Teil von Europa gibt es natürlich auch diesen Problem mit Juden, gab es, und die Juden wurden vertrieben, die wurden ins KZ gesteckt und so weiter, und einige wenige konnten sich auch noch rechtzeitig retten. Also diese Familie Sternbach, das war eine jüdische Apothekerfamilie, und die haben rechtzeitig verstanden, was bevorsteht, und sind dann so, ich glaube, 37 oder 38 aus Kroatien, die haben in Opatija gelebt, die haben aus Kroatien nach Krakau sich zurückgezogen sozusagen, und dieser Kind der Familie, ein Leo Sternbach, hat seine Schulung, bis Anfang Gymnasium hat er die Schule in Opatija besucht und dann in Krakau weiter, dann hat er Chemie studiert und irgendwie hat er dann den kroatischen Nobelpreis Träger Ružička, auch ein berühmter Chemiker, kennengelernt in der Schweiz, und dieser Mann hat ihn wirklich im letzten Moment, also vor dem Anfang des Zweiten Weltkriegs, nach Amerika gezogen. Und dieser Leo Sternbach war ein ausgezeichneter Chemiker, und er hat verschiedene Sachen patentiert, unter anderem auch etwas, was die Rolling Stones Mother Little Helper nennen, also eine kleine Pille Valium, die danach praktisch millionenfach verkauft, vertrieben und so weiter wurde, und Leo Sternbach hat das eigentlich produziert, patentiert, sich ausgedacht, aber er war nicht schlau genug, um das richtig zu patentieren. Und er hat dann mit diesem ganzen Valium, mit dem die Pharmaindustrie Milliarden wirklich verdient hat, der Sternbach wurde zufrieden mit $10,000 oder sowas, weil er war einfach ein Wissenschaftler. Er wollte nur arbeiten. Er war steinalt und war ein unglaublich interessanter Mensch. Und kaum jemand weiß, dass er in Opatija geboren wurde. Es gibt nur eine kleine Tafel in der Straße, wo er lebte, aber niemand kümmert sich. Und diese Geschichte ist in Kroatien total unbekannt.
Und als die Kritik am Valium größer wurde, also ein bisschen nach dem Stones-Lied, da erzählen Sie dann so eine nette Geschichte, wie er über das Valium geredet hat, weil die Kritik wurde immer größer, das ist eine Droge und so weiter. Da erzählen Sie die Geschichte, wie er das verteidigt hat, das
Valium. Ja, also er sagte, also niemand ist vom Valium gestorben. Von Valium kann man nicht sterben, sagt er. Ja, man kann sehr viel Valium nehmen und vielleicht einen Monat lang schlafen, aber danach ist man wieder wach und nach Möglichkeit sogar fühlt man sich besser, hat alles vergessen. Und so hat auch Leo Sternbach immer gesagt. Ne, das meint.
Ja, und dann hat er doch angeblich noch gesagt, dass er die Kritik nicht versteht, weil er hat so viel Ehen gerettet und so viele Leute vom Selbstmord gerettet.
Ja, auch sogar ein hoher Politiker wollte sich umbringen wegen, ich weiß nicht, das war ein Skandal oder sowas, und er hat eine Unmenge von Tabletten geschluckt und nach, ich weiß nicht wie viel Zeit, aber trotzdem, er hat das überlebt.
Etwas anderes, was auch aus Istrien kommt, ist das berühmte Salz aus der Bucht von Piran. Das ist zwar gehört heute zu Slowenien, aber da endet Istrien so ungefähr, oder?
Ja, so ungefähr.
Erzählen Sie uns ein bisschen, was es mit diesem Salinen, das ist ja eine lange historische Tradition dort, auf sich hat. Sie sagen ja auch etwas, was ich nicht wusste, es ist das weißeste Salz, was es gibt, was dort herkommt.
Ja,
wie kommt das?
Ja, obwohl eigentlich dieses Kapitel habe ich schwarze Salz genannt, weil weiß ist nicht so gesund. Schwarze Salze sind gesünder, weil die sind einfach unfiltriert und unbereinigt. Und die haben noch ganz viel davon in sich, was gesund eigentlich ist. Das sind sehr alte Salinen aus dem 14., 15. Jahrhundert. Und Sie wissen, dass alle Städte oder Orte und so weiter, die mit Salz damals zu tun hatten, auch sehr reich wurden. Also das war praktisch wie Gold. Und die Salinen wurden praktisch sehr gepflegt, immer größer und so weiter. Das haben die Istrianer oder die Piraner sehr gut gemacht. Und Aber irgendwann hat sich das nicht mehr gelohnt und die wurden praktisch immer weniger und verlassen und so. Und erst neulich, also vielleicht für auch so 20 Jahren oder sowas, weil es war billiger mittlerweile, diesen Steinsalz zu exploatieren. Aber heute wissen Leute, dass Salz aus dem Meer viel gesünder ist. Also vor 20 Jahren haben sich die Piraner wieder entschieden, das zu erneuern. Aber die geben jetzt diese Basene oder die wie soll man das sagen, die Salzfelder zu Pacht. Und das pachten Leute, die leben dann dort, die lieben es auch, die machen das wie Handwerk, wie Gewerbe und verkaufen dann auch Salz. Mittlerweile gibt es auch ein Salzmuseum und es ist jetzt wieder sehr bekannt gewesen.
Und woran liegt es, dass es das weißeste Salz ist? Da gibt es so eine technische Erklärung dafür.
Ja, aber es gibt auch diese Pflanzen, die da wachsen. Und es ist einfach auch so, dass, glaube ich, viel Sonne und auch unten, also die Salinen sind ein Organismus eigentlich, etwas, was lebt. Und die ganz untere Schicht, wo dieses Salz sich bildet, wenn das Meer reinkommt, sind irgendwelche ganz schwarze, ganz dunkle Erden, die feucht sind und so weiter. Das sieht ziemlich unappetitlich aus und man glaubt eigentlich nicht, dass da oben irgendwie was Weißes entstehen kann, aber so passiert es. Je schlimmer und schwarzer und schmutziger eigentlich diese untere Schicht ist, desto weißer sind die Salzschichten, die da oben entstehen. Und das gibt es natürlich also in Piran. Und das wird auch ausgenutzt. Das muss gepflegt werden, gereinigt und so weiter. Das sind schwierige physische Arbeiten, die man auch per Hand praktisch erledigen muss. Aber Leute machen das. Die haben diese alte, das alte Kennen ist nicht verloren gegangen. Die machen das immer noch so auf eine altmodische Art. Und aber schaffen es auch, diese ganz weiße Naturprodukt am Ende zu bekommen.
Ja, und wenn man dieses Naturprodukt dann hat, dann muss man damit Essen salzen. Ja. In Ihrem Buch geht es auch sehr viel um Essen und Sie beschreiben ausführlich die wunderschönen Restaurants, die wahrscheinlich in keinem Reiseführer stehen. Eins, glaube ich, steht im Reiseführer, das in Pula, was Sie erwähnen?
Ja, diese kleine, ja, Wodnjanka meinen Sie.
Genau.
Ja? Aber auch Plavi Podrum, also der blaue Keller, das ist auch bekannt. Mhm. Das ist in Kroatien wirklich bekannt. Am Riviera von Opatija in einem Ort namens Volosko.
Aber Sie beschreiben eben auch sehr, sehr kleine Gaststätten im Hinterland, also im Innenteil der Insel. Und da gibt es ein Restaurant, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem kleinen Ort das war, wo die Tinte des Tintenfischs auf sehr eigenwillige Art
benutzt. Ja, das ist auch in Volosko. Ja, also man kocht mit dem, was man halt hat. Ne? Ja, und bei Tintenfisch ist normalerweise nimmt man die Kraken und so weiter und alles andere wirft man weg, aber dort nicht, weil es war ein Luxus, das konnte man sich nicht leisten, dass man Teile von etwas wegschmeißt. Also man nimmt auch die Tinte am Ende und man kann diese Tinte auch wunderbar benutzen für Risotto, für alles Mögliche, aber nicht nur für Risotto. Also es gibt jetzt neue Köche, die einfach auch im Sinne von dieser ganz modernen Variante alles Mögliche auch aus dem Schwarzen machen. Zum Beispiel Vorspeisen, Brot mit Krakentinte und so weiter. Und das finde ich sehr interessant, weil man kann alles benutzen und genießen. Und wenn Sie sich erinnern, es gibt auch etwas, was ich sehr liebe, das ist eine Suppe vom Stein. Also wenn man gar nichts hat, kann man einen Stein nehmen aus dem Meer. Dort gibt es immer fast unsehbare, aber doch kleine Pflanzen oder Algen oder vielleicht eine Krake oder was auch immer. Und man kocht diesen Stein, gibt ein bisschen Petersilie und Knoblauch dazu, vielleicht ein Tropfen Olivenöl und es ist schon eine wunderbare Suppe fertig.
Jetzt müssen Sie uns noch ein bisschen erzählen, dass Sie ja auch in Istrien leben manchmal. Ja. Sie haben ein Haus dort irgendwann
also
gekauft.
Also es ist nicht mein Haus. Es ist ein Haus, also ich habe mir immer ein Haus in Istrien gewünscht, aber ich habe es auch bekommen, aber vielleicht nicht so, wie ich es wollte. Es ist aber ein Haus von jemand, mit dem ich lebe, aber es ist ein wunderschönes Haus, sehr alt, also Teile sind aus dem 17. Jahrhundert, auch dementsprechend schwierig, weil es muss immer etwas gemacht werden, aber es ist eine wunderschöne Lage in Rovinj. Wenn jemand Rovinj kennt, dann weiß man, Rovinj ist noch eine Halbinsel auf der Halbinsel. Ja. Und es gibt eine Altstadt und ganz oben eine alte Kirche. Also dieses Haus steht unterhalb dieser Kirche. Und von allen Fenstern, und es gibt mehr als 20 davon, sieht man also das Meer. Und das ist wirklich wunderschön.
Erzählen Sie uns noch zum Schluss, am Anfang und ich glaube in der Mitte nochmal, gibt es eine Geschichte, die spielt im Meer und Sie sprechen immer vom lila Nebel. Wieso ist der Nebel lila in Istrien?
Ja, also das ist es, weil Leute kennen meistens Istrien oder die Küste im Sommer. Aber es gibt Zeiten, wo es vielleicht nicht zu schwimmen ist, aber es ist, sind wunderschöne Ereignisse einfach. Es kommt ein Wind oder große Wellen oder irgendwie ein Nebel und alles verändert sich und es sind wirklich so Lichtspiele, die sind, ich glaube, klimatisch oder wettermäßig bedingt, aber die sind absolut erstaunlich und wunderschön. Und ich kann wirklich sagen, dass ich aus diesen Fenstern von oben manchmal die ganze Stadt nicht sehen kann. Ich sehe nur diese wunderschöne lila oder auch graue Nebel, die alles total unwirklich machen und irgendwie unglaublich. Man kann sich einfach nicht satt sehen an diesen Ereignissen.
Liebe Lydia Klassisch, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt mehrere Geschichten völlig unerwähnt gelassen, aber die Leute sollen das Buch ja auch noch lesen.
Ja.
Es gibt noch zahlreiche Geschichten rund um die Inseln, Brioni zum Beispiel. Im Inland waren wir jetzt auch gar nicht. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch geworden. Vielen herzlichen Dank Ihnen,
dass Sie da waren. Ja, ich danke sehr auch.
Vielen Dank Ihnen.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.